Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Schönen guten Morgen. Der Fall Assange, der ab heute in London verhandelt wird, wirft ein schlechtes Licht auf die schwedische Justiz, glaubt man in Aussagen eines UN-Experten. Wir sprechen gleich über die schwedische Perspektive auf den Fall. Außerdem geht es nach Spanien, wo die abgehängten Regionen jetzt um Aufmerksamkeit und mehr Geld kämpfen. Und wir blicken diese Woche nach Grönland, eine begehrte Insel, die neuerdings wieder im Fokus der Großmächte steht. In London steht ab heute Julian Assange vor Gericht. Die Richter beraten darüber, ob der WikiLeaks-Gründer in die USA ausgeliefert werden darf, wo ihm lebenslange Isolationshaft droht. Die Londoner Richter entscheiden dabei nicht nur über das Leben von Julian Assange. Hätten die USA mit ihrem Vorgehen Erfolg, wäre es auch ein schwerer Schlag für die Freiheit der Presse. Dass das alles überhaupt so weit kommen konnte, hat mit einem Vorfall in Schweden zu tun. Dort wurden ihm vor rund 10 Jahren Sexualdelikte vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft erwirkte einen europäischen Haftbefehl, der letztlich zur Flucht von Assange in die Botschaft Ecuadors in London führte. Carsten Schmiester ist unser Korrespondent in Stockholm. Herr Schmiester, lassen Sie uns erstmal zurückblicken. Was wurde Julian Assange damals im August 2010 in Schweden genau vorgeworfen?
Es wurde ihm sexueller Missbrauch und Vergewaltigung vorgeworfen. Zuvor hatte es wohl ein paar Nächte oder eine Nacht mit einer Frau und dann noch mit einer anderen gegeben. Er war 2010 in Schweden, der WikiLeaks-Gründer, um seine Organisation hier in Schweden auch zu verankern. Schweden ist ja das Mutterland der Pressefreiheit. Seit 1766 in der Verfassung, da dachte man, das ist eigentlich der geeignete Ort. Es gab einen Kongress und dabei lernte Assange eine Frau kennen. Später hat die dann ihn beschuldigt, dass er in der Nacht gegen ihren Willen ohne Kondom mit ihr geschlafen habe. Assange hat das von Anfang an bestritten. Eine zweite Frau kam dazu. Die Staatsanwaltschaft hat dann aber Vorermittlungen, nicht Ermittlungen, es ist immer nur bei Vorermittlungen geblieben, gegen ihn aufgenommen, weil halt das schwedische Sexualstrafrecht auch damals schon sehr, sehr streng war. Und der Begriff Vergewaltigung greift sehr, sehr schnell.
Was ist von all diesen Vorwürfen denn am Ende übrig geblieben?
Ein eingestelltes Verfahren im November vergangenen Jahres, aber eben erst im November vergangenen Jahres. Diese Vorwürfe sexueller Missbrauch waren nach 5 Jahren schon verjährt. Vergewaltigung verjährt in Schweden erst nach 10 Jahren. Das heißt, noch theoretisch steht dieser Vorwurf. Aber die Staatsanwaltschaft hat im November erklärt, man sei zwar zu der Erkenntnis gekommen, dass die Vorwürfe der beiden Frauen glaubwürdig seien, es fehle aber an Beweisen und so wörtlich. Es sei viel Zeit vergangen und die Erinnerung vieler Zeugen sei auch schwächer geworden. Einige Zeugen hätten sich mittlerweile gegenseitig widersprochen. Es gäbe also überhaupt keinen Grund zu der Annahme, dass man in irgendeiner Weise auch nur in den Status der Ermittlungen voranschreiten können.
Also sehr, sehr wenig war da überhaupt vorhanden. Mhm. Nach Recherchen von UN-Folterexperte Nils Melzer waren diese ganzen Vorwürfe in Schweden nichts als ein Konstrukt, um Assange als Person zu diskreditieren. Haben damals auch die Amerikaner in Schweden Druck gemacht? Wurde dem einfach nachgegeben oder wie ist das zu erklären?
Das unterstellt zumindest Nils Melzer. Es lässt sich einfach nicht hart recherchieren. Wir haben nachdem dieser Bericht von Melzer, der hat ja verschiedene Interviews gegeben, in Deutschland zum Beispiel große Schlagzeilen gemacht hat, hier in Schweden interessanterweise aber so gut wie gar nicht, die Regierung angefragt als ARD-Studio und bekommen, kam schmallippig nur die Antwort, man weise im Prinzip diese Vorwürfe zurück. Es sei niemals um irgendetwas anderes gegangen als um die rechtliche Verfolgung von Verdachtsmomenten und die schwedische Justiz sei völlig unabhängig von irgendwelchen politischen Überlegungen. Die Regierung habe damit nichts zu tun.
Melzer bestreitet ja auch, dass sich Assange den Ermittlungen entzogen haben soll. Seine Anwälte sollen angeboten haben, dass sich Assange in Schweden den Ermittlungen stellt. Das war ja immer ein großes Thema gewesen. Wenn ihm zugesichert wird, dass er nicht ausgeliefert wird in die USA. Und das habe man ihm verweigert. Wie wird darüber in Schweden diskutiert?
Es wurde damals viel darüber berichtet, weil die Regierung immer sagte, wie sollen wir denn eine Nicht-Auslieferung zusichern, wenn überhaupt gar kein Auslieferungsantrag vorliegt. Das kann natürlich auch ein taktisches Manöver gewesen sein. Was ich allerdings in dem Bericht von Herrn Melzer, den ich zumindest in den Interviews auch verfolgt habe, festgestellt habe, ist, dass er nicht erwähnt, dass durchaus die schwedische Staatsanwaltschaft mit Assange gesprochen hat, nicht in Schweden, sondern 2016 in der ecuadorianischen Botschaft in London unter Federführung sozusagen ecuadorianischer Staatsanwälte, weil man war ja auf ecuadorianischem Gebiet, aber es waren Schweden dabei. Diese Befragung hat 2 Tage gedauert, wurde dann ausgewertet und in der Folge wurden die Ermittlungen zum ersten Mal eingestellt. Dass sie dann wieder aufgenommen worden sind, auch interessant, ist auf Betreiben einer Anwältin, einer der Frauen, passiert. Angeblich, so schreibt Melzer, hätten die Frauen aber ja sehr schnell gesagt, das sei überhaupt keine Vergewaltigung gewesen. Das passt also auch nicht ganz zusammen.
Mhm. Trotzdem wirft das ganze Verfahren ja ein eher schlechtes Licht auf den schwedischen Rechtsstaat. Wurde und wird das in Schweden überhaupt aufgearbeitet? Ist das ein Thema?
Ich kann das so gar nicht unterschreiben. Man kann nicht sagen, wirft es ein schlechtes Licht auf den schwedischen Rechtsstaat. Ich finde, wenn man etwas einfach mal faktisch sagen kann, ist, dass der schwedische Staat viele Fragen, die gestellt wurden im Zusammenhang mit Assange, nicht wirklich umfangreich beantwortet hat. Das wirft Fragen auf. Ansonsten ist die Berichterstattung hier erstaunlicherweise praktisch mit der Einstellung des Verfahrens im November vergangenen Jahres auch eingestellt worden seitens der Presse. Das heißt, selbst der Melzer-Report, der ja doch erhebliche Vorwürfe erhebt, hat kein großes Echo gefunden. Das ist mir selbst auch nicht so ganz erklärlich. Die Presse hier hat offenbar nach 9 Jahren permanenter Assange-Berichterstattung die Lust an dem Thema verloren. Und das hat natürlich auch ein bisschen was mit der schwedischen Seele zu tun. Die ist sehr konfliktscheu. Möglicherweise waren alle Seiten ganz froh, dass der Fall sozusagen sich nach London verlegt hat.
Carsten Schmiester über die schwedische Perspektive auf den Fall Julian Assange. Ab heute beraten Londoner Richter darüber, ob der WikiLeaks-Gründer in die USA ausgeliefert werden darf oder nicht. Mit einer Entscheidung ist aber nicht vor Mai zu rechnen. Wenn in der Vergangenheit einzelne spanische Regionen im Fokus standen, dann ging es eigentlich immer nur um das wohlhabende Katalonien und den Separatismus. Nun melden sich in Spanien aber auch Bürger und Politiker aus Provinzen zu Wort, die, ja sagen wir mal, ganz andere Probleme haben. Im spanischen Hinterland, weit weg von Madrid und Barcelona, haben die Leute Angst, von der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes völlig abgekoppelt zu werden. Die Industrie verschwindet, die Leute ziehen weg. Bislang hatte keine Regierung eine Strategie gegen diese Entwicklung. Nach dem katalanischen Vorbild wollen die Menschen dort jetzt aber auch Druck machen, auf der Straße und im spanischen Parlament. Hans-Günther Kellner über die Angst, abgehängt zu werden in den Provinzen León und Teruel.
Zehntausende haben vor wenigen Tagen in León demonstriert. Seit dem Niedergang des Kohlebergbaus liegt die Region im Nordwesten Spaniens da nieder. Sie hätten Angst um ihre Zukunft, ihre Kinder finden keine Jobs mehr und müssten die Provinz verlassen, sagten die Demonstranten im spanischen Fernsehen.
Me preocupa el futuro de León y tengo 2 hijas.
Por ejemplo, mi tierra, mi comarca, que se han tenido que ir fuera.
No tenemos nada de trabajo aquí.
Mehrere Städte haben sogar schon die Unabhängigkeit erklärt. Nicht von Spanien, aber von Kastilien-León, einer der 17 autonomen Regionen Spaniens. Wenn das einstige Königreich León wieder von Kastilien unabhängig wäre, käme auch der Aufschwung, hoffen die Befürworter des sogenannten Lexit. Ich bin mir sicher, viele Politiker kennen die Probleme im ländlichen Raum, sagt Thomas Guitarte in Teruel, der Provinz im Osten Spaniens. Guitarte vertritt seit den Wahlen vom November die Bürgerinitiative Teruel existiert im spanischen Parlament. Seit Jahren protestieren die Menschen in seiner Heimat gegen den Niedergang der bevölkerungsarmen und strukturschwachen Provinz. Aber die Politik hat ihnen bislang nicht die höchste Priorität eingeräumt. Dabei sind die Probleme des ländlichen Raums für alle, die wir hier leben, viel existenzieller als die Probleme in Katalonien oder im Baskenland. Die Probleme der ländlichen Regionen stünden im Schatten des Konflikts um Katalonien, klagen viele in Teruel. Das könnte sich jetzt ändern, denn ohne die Stimme Guitartes im spanischen Parlament wäre Pedro Sánchez im Januar nicht als spanischer Ministerpräsident bestätigt worden. Im Gegenzug soll die Regierung Milliarden in Teruel investieren, in Autobahnen, eine Zugstrecke und schnellere Datennetze. Guitarte hofft, die meisten dieser Autobahnen oder die Zugstrecke sind ja schon lange geplant, wurden aber nie umgesetzt. Teruel darf nicht weiter so isoliert bleiben vom Rest Spaniens wie bisher. Wenn wir die Provinz in das Netz der staatlichen Infrastrukturen integrieren können, erwartet uns eine brillante Zukunft. Denn wir liegen geostrategisch in einem interessanten Gebiet zwischen Madrid, Valencia, Barcelona und Zaragoza. Ob Milliardeninvestitionen in Infrastrukturen aber tatsächlich die wirtschaftliche Entwicklung verbessern und damit auch die Landflucht eindämmen? Wirtschaftsexperten haben ihre Zweifel. Auch der Kommunalpolitiker Ignacio Urquizu, Bürgermeister von Alcaniz, mit knapp 16.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt der Provinz Teruel. Ärzte und Pfleger im Krankenhaus oder Lehrer an der Schule leben lieber in Zaragoza und pendeln jeden Tag 200 Kilometer auf der Straße, hin und her, statt sich hier eine Wohnung zu mieten. Das sind junge Leute, die nur darauf warten, dass eine Stelle in der Nähe von Zaragoza frei wird. Fertige Rezepte zur Lösung der Probleme hat niemand. Hoffnung gibt es dennoch. Zum Beispiel im 800-Einwohner-Dorf Castel Serras. Ganz ohne Autobahnanschluss hat sich in der Nähe von Alcaniz ein kleines, innovatives Zentrum für den Internethandel mit 25 Unternehmen entwickelt. Die Dorfkneipe ist die Infobörse, etwa zu den Algorithmen der Suchmaschinen, berichtet Raquel Sodrick, Marketing-Expertin, die vor 6 Jahren hierher zog. In der Region sei schon vom Silicon Valley von Teruel die Rede. Es sind wirklich sehr viele Unternehmen, wenn man bedenkt, wie klein dieses Dorf ist. Und alle tauschen sich aus. Jeder handelt ja mit etwas anderem, so gibt es keine Konkurrenz. Dafür aber viele Synergien. Das kommt allen zugute.
Und mehr zu den Problemen und Begehrlichkeiten in den abgehängten Regionen Spanien gibt es heute in unserem Hintergrund um 18.40 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk. Spätestens seit dem skurrilen Kaufangebot von Donald Trump ist den Grönländern klar, dass sie bzw. ihre Rohstoffe begehrt sind. Und zwar nicht nur bei den USA, auch Russland und China haben ein Auge auf das Öl und die seltenen Erden der Insel geworfen. Schließlich könnten die bald ja nicht mehr unter Eis liegen. Nun wollen sich die Grönländer bekanntlich nicht aufkaufen lassen, was allerdings nicht heißt, dass sie nicht offen sind für internationale Investoren. Schließlich will Grönland unabhängiger vom Fischfang werden, der momentan noch wichtigster Wirtschaftsfaktor ist. Bald sollen also ausländische Firmen die Bodenschätze erschließen und außerdem will man mehr Touristen ins Land locken. Damit die künftig etwas leichter herkommen können, baut die Regierung neue Flughäfen. Ein Symbol für den Anschluss an die Welt, den Grönland sucht. Gunnar Köhne berichtet.
Tina Amundsen steuert ihren Geländewagen von der schneegeräumten Straße auf den festgefrorenen Schnee des Seitenstreifens. Sie steigt aus und geht ein paar Schritte vor, zum Rand einer Anhöhe. Von dort blickt man auf den Flughafen der grönländischen Hauptstadt Nuuk. Eine Piste für Start und Landung, ein Tower und ein mausgraues Terminal, das an eine Lagerhalle erinnert. Dahinter, von eiskaltem Sonnenlicht beschienen, das Meer. Eine Dash-Propellermaschine der Air Greenland rollt mit Getöse zu ihrer Parkposition. Das Thermometer zeigt minus 15 Grad. Tina Amundsen schlägt die dicke Kapuze ihres Anoraks über ihren Kopf. Die gebürtige Dänin weist mit ihrem Arm in die Richtung, wo schwere Baumaschinen und Baucontainer wie eine Wagenburg zusammenstehen.
To the left see the construction site. Where the southern part of the runway is being built.
Dort links, am südlichen Teil der neuen Startbahn, sehen Sie die Baustelle. Dort sind sie derzeit noch mit Sprengungen beschäftigt. Es müssen enorme Felsmengen weggesprengt werden. Und das Geröll wird dann dafür gebraucht, den Untergrund für die neue Start- und Landebahn aufzuschütten. Es ist geplant, dass wir Ende 2023 in Betrieb gehen.
Amundsen ist der Stolz anzusehen. Was sie als Managerin bei der Flughafenholding des Landes mitverantwortet, ist nicht bloß der Ausbau eines Airports. Es ist ein Projekt, das Grönland in eine andere Zeit katapultieren soll. Die Hauptstadt Nuuk bekommt einen neuen, einen internationalen Flughafen. In der eine Flugstunde weiter nördlich gelegenen Küstenstadt Ilulissat soll zeitgleich ein zweiter entstehen, ein dritter in Qaqortoq, im Süden des Landes. Das bedeutet, in wenigen Jahren können in Nuuk große Maschinen aus London, Berlin oder Vancouver landen. Voll besetzt mit Touristen und Investoren, das ist die Hoffnung der grönländischen Regierung. Bislang musste man auf dem Weg von und nach Europa in Reykjavik oder Kopenhagen umsteigen. Direktverbindungen seien gut für die Umwelt und schonten die Geldbörse der Grönländer, sagt Amundsen auf dem Weg zurück in die Stadt.
Wenn der neue Flughafen öffnet, werden 50% des Inlandsflugverkehrs entfallen. Denn die meisten Passagiere, die aus dem Ausland kommen, werden bereits an ihrem Zielort landen.
Das Flughafenkonsortium hat seine Büros im höchsten Gebäude von Nuuk. Ein neunstöckiger Bürokomplex gleich neben dem Einkaufszentrum und der Bank. Ein Ensemble grauer Klötze, das sich von den bunt verschalten Wohnhäusern des 17.000 Einwohnerortes absetzt. Im Flur hängen die Entwürfe der Architekten für die geplanten Terminals aus Holz und Glas. Rund eine halbe Milliarde Euro sollen die drei neuen Flughäfen kosten. 20% der Kosten trägt die dänische Regierung, der Rest wird von dänischen Banken finanziert. Damit hat Kopenhagen verhindert, dass chinesische Investoren zum Zuge kamen. Aber die finanzielle Übernahme der Flughafenprojekte durch die Dänen führte 2018 zu einer politischen Krise in Grönland. Die Unabhängigkeitspartei verließ aus Protest gegen die Entscheidung die Regierungskoalition. Deren Politiker hätten lieber die Chinesen als Partner gesehen. Denn für sie sind die Flughäfen vor allem eins, ein weiterer Schritt in Richtung Unabhängigkeit von Dänemark. With the purpose to own, build and operate. Für Tina Amundsen, die im Konferenzraum eine PowerPoint-Präsentation über die geplanten Projekte gestartet hat, sind das Schlachten der Vergangenheit, die spätestens dann vergessen sein werden, wenn dank der neuen Flughäfen das große Geld ins Land fließe.
Wir haben gesehen, wie nach der Entscheidung für den Flughafenbau private Investoren aktiv wurden, sowohl in Nuuk als auch in Ilulissat. Neue Hotels sind entweder schon gebaut oder sind in Planung. Und in den Fjorden rund um die Stadt werden neue touristische Aktivitäten entwickelt. Wir sind recht zuversichtlich, dass es für Touristen hier viel mehr zu erleben gibt, wenn der Flughafen 2023 eröffnet.
Der sei eine großartige Sache, sagen die allermeisten Grönländer in Umfragen. Nur einige entlegene Gemeinden im Norden und Nordosten des Landes beklagten, dass sie weiterhin mit einem Helikopterlandeplatz leben müssten, während andernorts neue Start- und Landepisten gebaut würden. Aber es gäbe schon erste Planungen für weitere regionale Flughäfen, sagt Amundsen, während sie ihre PowerPoint-Präsentation kurz unterbricht. Und was ein Flughafen für entlegene Gegenden bedeute, habe man schließlich bei einer Nachbarinsel im Nordatlantik gesehen.
Wir haben genau studiert, was auf den Färöer-Inseln passiert ist, nachdem sie dort ihre Landebahn verlängert haben. Es kam zu einem großen Wirtschaftswachstum. Vor allem, weil neue direkte Flugrouten vom europäischen Festland gestartet werden konnten, sogar direkt aus Paris. Das hat sehr viele Touristen ins Land gebracht und wir hoffen auf einen ähnlichen Effekt.
Gunnar Köhne berichtete über die neuen Flughäfen Grönlands und morgen geht's um die internationalen Konzerne, die sich in Grönland in Stellung bringen, um die Bodenschätze abzubauen. Viele Einheimische haben Angst, von diesem neuen Rohstoffboom nicht zu profitieren. Das war's von uns, von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.